Herzlich willkommen zum Elsa Jura Podcast. Es kommt darauf an. Heute sprechen wir über das Thema E-Sport. Ein sehr interessantes Thema, besonders im Wandel der Zeit, ist immer relevanter geworden in den letzten Jahren. Auch die Politik hat sich langsam für dieses Thema interessiert. Mittlerweile viele Menschen kennen die Gamescom. Es ist auch ein neuer Industriezweig geworden, also vielleicht ein paar Zahlen zum Einstieg. Beispielsweise 9,8 Milliarden wurden eingetrieben für Videospiele im Jahr 2021, 1,1 Milliarden 2021 Umsatz für E-Sport. Vergleicht man das mal mit dem richtigen Sport, oder das werden wir noch klären, was dann hier der richtige Sport ist. Vergleicht man das zum Beispiel mal mit der Bundesliga, dann gab es da Einnahmen von 3,47 Milliarden 2021. Ist natürlich mehr als 1,1 Milliarden, aber zumindest holt der E-Sport Schritt für Schritt auf. Und da freut es mich sehr, einen besonderen Gast zu begrüßen, nämlich Professor Dr. Martin Martis von der Universität Augsburg. Und seinen Tätigkeitsbereich kann er natürlich gerne selber vorstellen.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich darf Sie alle ganz herzlich zu dem Podcast begrüßen. Mein Name ist, wie gerade schon gesagt, Martin Martis. Ich bin Universitätsprofessor hier in der Uni in Augsburg und zugleich Leiter der Forschungsstelle für E-Sportrecht, die wir Anfang 2019 mit meinen ehemaligen Mitarbeitern Nepomuk Nothilfer und Philipp Schlotthauer gegründet haben. Und seitdem forschen wir umfassend auch zum E-Sport, beraten dort die Politik, waren schon im Bundestag und haben dort in den Fraktionen jeweils isoliert gesprochen und gehört, was wollen sie und wohin soll die Reise beim E-Sport gehen, und vielleicht auch an der einen Stelle beratend mit den Parteien zusammengewirkt, mit einigen Parteien mehr, mit einigen weniger. Und seit dieser Zeit stehen wir dort ein Stück weit im rechtlichen E-Sport-Rampenlicht, weil es momentan noch keine vergleichbare Institution oder irgendetwas anderes im E-Sport gibt. Und wir versuchen dort in Anführungszeichen den E-Sportlern zu helfen, beziehungsweise auch der Entwicklung des E-Sports ein Stück weit Vorschub zu leisten.
Das ist schon mal eine gute Präzisierung. Wenn man jetzt mal auf das Tätigkeitsbild der Forschungsstelle abseits von politischer Beratung und Aufmerksamkeit machen, wo liegen denn beispielsweise aktuell Ihre Forschungsfelder?
Ja, also wir veranstalten natürlich jedes Jahr eine große Tagung. Die war jetzt unterschiedlich. Die war in Augsburg, die war in Mittweida, weil da die Technische Hochschule wunderbare Übertragungsmöglichkeiten hat, dass das Ganze natürlich auch in die Welt hinausgetragen wird. Ist ja ein Thema, was grenzüberschreitend ist und nicht nur eben an einem Orte, sondern Stadtgrenzen, Bundeslandgrenzen und auch Landesgrenzen überschreitend. Und neben den ganzen Tagungen haben wir natürlich diverse Vorträge. Wir veröffentlichen in dem Bereich, wir forschen in dem Bereich. Es gibt bereits mehrere Aufsätze. Es gibt bereits schon in der Schriftenreihe, die ich herausgebe mit der Forschungsstelle, die ersten drei Bände, und es sind natürlich weitere in Planung. Das heißt, das sind Dissertationen, die wir, also ich jetzt in dem Falle, betreue, und auch zugleich natürlich eigene Veröffentlichungen in Aufsatzform, in Festschriftbeiträgen ist es schon geschehen. Und unser aktuell größtes, schwerstes und auch arbeitsintensivstes Projekt ist ein Stichwortkommentar im E-Sport-Recht, der im Nomos Verlag erscheinen wird. Der wird so irgendwas zwischen 800 und 900 Seiten am Ende haben, und da wird nur das Thema E-Sport behandeln und natürlich alle rechtlichen Implikationen, die diese Materie mit sich bringt.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg für ein Rechtsgebiet oder eine gute Literaturauswahl für ein Rechtsgebiet, was ja so noch nicht wirklich bekannt ist in der breiten Masse, beziehungsweise selbst unter Juristen. Vielleicht noch zur Entstehungsgeschichte der Forschungsstelle. Wie kam sie denn auf die Idee, oder was war der Anreiz, da sich vertiefend mit zu beschäftigen?
Die Forschungsstelle, das muss man sagen, war so ein kleiner Zufall. Ich hatte einen guten Mitarbeiter gewonnen, dem Herrn Schlotthauer, und der meinte: Mensch, Chef, kann ich nicht im E-Sport promovieren, im E-Sport-Recht? Ich sage: Herr Schlotthauer, gibt denn diese Materie genug her? Schreiben Sie mal ein Exposé, ich gucke mir das mal an. Dachte mir, ist wahrscheinlich eher zu wenig. Und was soll ich sagen? Er hat ein Exposé geschrieben. Ich habe mir das angeschaut, um Gottes Willen. Das reicht nicht nur für eine Dissertation, das reicht für ganz viele Dissertationen. Und da habe ich gedacht, das ist eine Materie, die noch völlig unterbeleuchtet ist. Aufgrund dessen habe ich die beiden Jungs dann angestiftet. Ich habe gedacht, da müssen wir eigentlich mal intensiver forschen. Wie wäre es denn mit einer Forschungsstelle? Ich spreche da mit den Kollegen der Fakultät und wir bauen da so ein Ding groß auf. Und genauso ist es dann auch geschehen. Das heißt, wir haben gemerkt, dass der E-Sport einfach zu groß ist, wirtschaftlich zu große Bedeutung hat und auch gesellschaftlich immer weiter in den Vordergrund tritt, sodass wir sagen, wir können diesen Bereich nicht rechtlich unbeleuchtet lassen. Um den Worten der ehemaligen Kanzlerin zu sprechen, das ist ja komplettes Neuland. Und so war es dann so, dass ich dann auch im Jahr 2019 die ersten Vorträge hielt. Und als ich damals bei Beck und Juris mal das Wort E-Sport eingegeben habe, konnte damals einfach testen, da waren da 4 oder 5 Einträge an allen Veröffentlichungen. Und das waren so Randbereiche, wo es mal um Doping ging, im Strafrecht, so einzelne Zeilen. Und von Dieter Frey, Kollege aus Köln, den ich sehr schätze, der Dieter hatte da schon im Urheberrecht ein paar Sachen geschrieben und das war's. Und natürlich ist der E-Sport und das E-Sport-Recht erheblich komplexer. Da musste natürlich dann noch erheblich mehr geforscht werden.
Da sieht man mal, wie der Forschungsgeist, welche Blüten das treibt, um es positiv jetzt mal zu fassen. Vielleicht noch für unsere Zuhörerschaft oder für Studierende, sie nehmen auch noch Promotionen für dieses Rechtsgebiet auf. Also wenn man jetzt den Forschungsgeist hat, könnte man sich theoretisch initiativ bewerben.
Ja, man kann sich initiativ bewerben, aber aufgrund der ganzen Vielzahl der Anfragen, die ich mittlerweile bekomme, nicht nur im E-Sport-Recht, ich bin natürlich im Kernwesen Zivil- und Arbeitsrechtler, kann ich nicht alles betreuen, aber wenn Arbeiten da sind, die A, von qualifizierten Personen stammen. Das heißt also, wenn jemand, ich sag mal, ein ordentliches Examen hat und vor allen Dingen, er muss eine Idee, R-Sie, also immer beides jetzt gemeint, gendertechnisch bitte, muss eine gute Idee haben, da möchte ich mich drin tummeln. Also wir brauchen jetzt nicht die 100. Dissertation zu einem Bereich, der schon bespielt worden ist, sondern es muss natürlich etwas sein, was einen schönen Erkenntnisgewinn hat. Und da gibt es natürlich in der Materie noch reichlich. Aber man muss A, den Forschergeist haben, das heißt, man muss wollen, man muss B, die Kapazitäten haben, das heißt, das Können, und C, ein Thema haben, was letztendlich Wissenschaft und natürlich auch die Praxis voranbringt.
Das klingt auf jeden Fall logisch. Wenn wir jetzt überleiten zum eigentlichen Thema, zum Inhalt dieses Rechtsgebiets, wie kann man denn den E-Sport überhaupt definieren? Gibt es da einen einheitlichen Begriff? Was ist E-Sport? Wie verhält sich das generell mit Videospielen? Gibt es da schon Definitionen?
Ja, da gibt es tatsächlich was, aber das Dilemma ist, es gibt nichts wirklich Brauchbares, Veröffentlichtes, bis auf die beiden Dissertationen von meinen beiden Jungs. Und zwar aus folgendem Grunde. Der E-Sport hat natürlich als tatsächliches bereits existiert, bevor wir angefangen haben, dazu wissenschaftlich zu forschen. Eine ganz einfache Geschichte. Und immer, wenn man einen Begriff bildet, muss dieser Begriff eigentlich ordnungsgemäß juristisch gebildet werden. Und da gibt es 2 anerkannte Definitionsmöglichkeiten in der Methodenlehre. Das eine ist eine ontologische Begriffsbildung. Das bedeutet, man kommt vom tatsächlichen Erscheinungsbild her. Oder eine vorzugswürdige, das funktioniert aber erst, wenn Gesetze da sind. Das ist eine teleologische Begriffsbildung. Das heißt, man orientiert sich an Sinn und Zweck des jeweiligen Gesetzes. Da wir anfänglich noch gar keine Gesetze hatten, die den E-Sport überhaupt irgendwie benannt haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, blieb ja nichts anderes über als eine ontologische Begriffsbildung, das heißt vom Erscheinungsbild her kommt. So, wer hätte man rangehen müssen? Jetzt hat es und gab es bereits vor der Tätigkeit der Forschungsstelle einen Interessenverband, der sich natürlich für die E-Sportler einsetzte. Und das ist in Deutschland der ESBD, der E-Sportbund Deutschland e.V. Und die haben damals bereits für ihre Mitglieder eine Definition aufgestellt. Wenn ich die Ihnen jetzt vorlesen würde, die geht, ich habe die auf dem Browser gerade auf meinem rechten Bildschirm auf, die geht über 6 Zeilen, die ist unendlich lang. Und die ist natürlich, sage ich mal, nicht Juristen geschrieben, die sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Die haben gesagt, was wollen wir wohl so darunter verstehen und haben das so deskriptiv einfach mal versucht zu fassen. Die gebe ich jetzt gar nicht wieder, weil die rechtlich eigentlich nicht das ist, worauf es hinauskommen sollte. Weil eine Definition muss möglichst kurz, knackig sein und muss frei sein von überflüssigen, also redundanten Merkmalen, und nur das enthalten, was notwendig ist. Unter E-Sport sollte man verstehen, das haben wir jetzt herausgearbeitet über die Jahre, E-Sport ist der erlaubte Wettkampf von Menschen untereinander mittels eines Computerspiels zum Vergleich einer unproduktiven, kognitiven oder körperlichen Leistung. Das bedeutet also, es geht darum, dass tatsächlich, und ich fasse das mal auf die wesentlichen Elemente zusammen, zwei Menschen messen ihre Fähigkeiten, wie das eigentlich bei jedem Sport auch irgendwie sein soll. Weil beim Laufen, wo sie alleine laufen, können sie ja dann gegen einen anderen laufen. Das macht den Wettkampf dann aus, also einen Wettkampf, den wir brauchen. Dann haben wir herausgefiltert illegale Tätigkeiten, das heißt etwas, was verboten ist, weil das von der Rechtsordnung natürlich nicht geschützt wird. Dann muss der Maßstab natürlich irgendetwas sein, was mit dem Electronic zu tun hat. Das ist dann das Computerspiel. Und das, was verglichen wird, ist dann entweder die geistige, also kognitive, oder die körperliche Fähigkeit. Je nachdem, welchen E-Sport-Titel sie spielen, geht es natürlich mehr darum, dass sie mehr denken oder dass sie mehr in der Geschicklichkeit unterwegs sind. Also mit anderen Worten Mikro oder Makro für die Insider. Das heißt also, da ist der Fokus des Ganzen. Das heißt, irgendwelche anderen Elemente der Definition braucht man nicht. Und wenn man sich das jetzt so angehört hat, weiß man, naja, was ist denn, wenn ich jetzt alleine Candy Crush spiele? Das ist natürlich kein E-Sport, das ist Gaming. Gaming ist der Oberbegriff zum E-Sport, das heißt, er erfasst jedes Spielens. Ein Ludologe würde sagen, dass einfach nur dem Spieltrieb danach gegangen wird. Und spielen kann man mit alles und jedem, sei es mit analogen oder digitalen Gegenständen oder vielleicht auch sogar nur in Gedanken. Und aufgrund dessen haben wir hier also eine Abgrenzung zwischen Gaming und E-Sport. Und Sie haben ja am Anfang auch schon gesagt, es wird ein immenser Umsatz gemacht, gerade im Gaming, weil das ja ein Teil der Unterhaltungsbranche ist. Und im E-Sport ist es natürlich dann weniger, weil er eben nur ein kleinerer Ausschnitt des Gaming ist. Und jetzt muss man sagen, seit ungefähr den 90er Jahren prosperiert ja der E-Sport immer weiter und da fing es ja mit den ersten Sachen an. Vielleicht erinnern Sie sich, Sie sind alle wahrscheinlich noch zu jung als Hörer, es gab früher LAN-Partys, wer das noch kennt, da hat man Computer mittels eines LAN-Kabels oder eines Null-Modems verbunden und dann hat man gegeneinander kompetitiv gespielt. Das waren eigentlich die Anfänge des E-Sports und mit dem Internet wurde das natürlich dann größer. Und dann sind wir tatsächlich zu diesem Wettkampf gekommen, den man natürlich in Präsenz immer noch mittels LAN-Kabel, bei großen Turnieren werden die tatsächlich auch immer noch vor Ort gemacht, allerdings natürlich nicht mehr mit dem LAN-Kabel, mit anderen technischen Möglichkeiten oder eben über den Äther, wie man so schön sagt, über das Netz, dann gemeinsam über das Netz austrägt. Das ist dann der E-Sport.
Also man kann quasi sagen, sowohl der Online-Multiplayer als auch die LAN-Partys, wenn man es nennt, ist alles vom jetzigen E-Sport-Begriff, wie Sie ihn beschrieben haben, umfasst.
Jawohl. Das heißt, sobald mindestens zwei Personen gegeneinander antreten, haben wir es automatisch so, dass wir dort ein E-Sport haben. Nicht jede Multiplayer-Aktion ist E-Sport, weil angenommen zwei Spieler spielen gemeinsam gegen eine KI, dann gibt es keine Menschen, die zueinander im Wettkampf stehen. Also man muss halt schon schauen, dass die Menschen sich messen. Dann haben wir einen echten E-Sport.
Okay, dieses Merkmal des Messens ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, um da eine Abgrenzung reinzubringen. E-Sport ist ja war am Anfang vielleicht ein bisschen falsch von mir, das zu sagen. Es ist ja kein wirklich eigenständiges Rechtsgebiet, es ist ja mehr so eine Querschnittsmaterie, die alles irgendwie berührt. Können Sie vielleicht oder wissen Sie, welche Rechtsgebiete das besonders berührt, welche Rechtsgebiete da besonders Fragen aufwerfen und vielleicht gab es sogar schon erste Urteile jetzt?
Also erstmal vorab, ja, ich stimme Ihnen zu, das E-Sport-Recht ist eine Querschnittsmaterie, was einfach daran liegt, genau wie beim Sportrecht auch. Wir haben vom tatsächlichen Erscheinungsbild her Probleme und die tangieren halt einfach mehrere Rechtsbereiche. Und die ersten Probleme, die natürlich aufgetreten waren, waren zunächst steuerrechtliche Probleme. Immer wenn der Staat Geld haben will, beziehungsweise andere an den Staat kein Geld zahlen wollen, wird es interessant. Das war dann die Frage, ob E-Sport-Vereine gemeinnützige Vereine sind im Sinne der Abgabenordnung, und zwar im Sinne von Paragraph 52 AO. Und da wurde zuerst riesengroß diskutiert und bisher gibt es da auch noch keine echten Urteile, weil man sich anscheinend noch nicht richtig getraut hat. Man ist da auf jeden Fall in der Erklärung, die Behörden erkennen überwiegend in E-Sport nicht als gemeinnützig an. Ganz einfach, weil sie sagen, E-Sport sei kein Sport. Das ist eine Prämisse, die kann man erstmal behaupten, die müsste man prüfen. Richterlich ist dazu noch nichts gesagt, man hat das sozusagen noch nicht eskalieren lassen. Ein weiteres Problem, wo es am Anfang erstmal aktuell war, war die Frage der Beschäftigungsverordnung. Mit anderen Worten, wie viele oder welche Personen dürfen nach Deutschland kommen, im E-Sport zu betreiben, sei es Trainer, sei es Spieler, dürfen die, wenn sie nicht aus der EU kommen, einfach überhaupt erstmal einreisen und hier eine Tätigkeit aufnehmen. In anderen Worten, wer darf nach Deutschland kommen, ohne dort rechtliche Grenzen zu haben, weil Einreise und Zuzug sind natürlich rechtlich im Ausländerrecht geregelt. Das war das nächste Problem. Und natürlich eigentlich die Hauptprobleme, wie immer, muss man eigentlich schon sagen, sind natürlich im Zivilrecht. Was ist mit den Verträgen, die die E-Sportler mit ihren Clans, also mit den Vereinen, bei denen sie angestellt sind, haben? Am Anfang war es so, als wir gefangen haben, da hieß es, ach, die wollen doch nur spielen, die haben ja gar keinen Vertrag. Und da die meisten Zuhörer Juristen sind, wenn zwei Personen sich einigen, das Geld gezahlt wird und einer was machen soll, ist es schwierig zu sagen, man hat keinen Vertrag. Das ist dann halt ein mündlich geschlossener Vertrag, aber auch dieser ist natürlich wirksam. Und dann sind wir dann mitten im Kernbereich eigentlich meines Lieblingsgebiets des Arbeitsrechts und der Frage, sind das Arbeitsverträge oder sind es Dienstverträge? Sind die wirksam? Was kann man darin vereinbaren? Wo sind die Grenzen der Arbeitsverhältnisse? Weil derjenige, der sich einfach mal so einen E-Sportler anguckt, der wird sagen, naja, der zockt halt extrem viel am Rechner. Ja, darf der das überhaupt nach Arbeitszeit? Recht. Das heißt, anderen Worten, wie viele Stunden dürfen Sie denn auf einmal Computer spielen? Wir sagen, ja Mensch, das ist auch mein Hobby. Und das nächste Problem. Arbeit oder Hobby, wenn Sie am Computer sitzen und spielen? Weil gleichzeitig trainieren Sie ja auch Ihre Skills und werden im besser oder auch im schlechteren Fall halt nicht besser. Und all diese Punkte sind natürlich zu beleuchten. Das heißt, Arbeitszeitrecht, Arbeitsschutzrecht muss jetzt sehr klar dafür sorgen, dass der E-Sportler an einem ordnungsgemäßen Stuhl, Computer und Ähnlichem sitzt. Dass alles gesundheitstechnisch richtig läuft, was ist natürlich dann auch mit Sozialversicherungsabgaben und Steuer, was an ein Arbeitsverhältnis anknüpft, alles, was im Compliance-Recht des Arbeitsrechts schon beleuchtet ist, wird auf einmal dort aktuell. Ja, und jetzt könnte ich diese Liste unendlich fortsetzen. Auch die Frage des Doping stellt sich dann wieder, kann es dann eben, weil E-Sport ja auch Sport ist, mit Doping-Probleme geben und ein ungeheuer großes Problem, muss ich sagen, ist auch ein strafrechtliches, bei der Frage nämlich, darf ich auf E-Sport wetten? Es gibt ja unerlaubtes Glücksspiel, ist ja im StGB, ich glaube, jetzt müsste ich es nachgucken, 284 StGB verboten. Und wenn Sie auf E-Sports-Ereignisse wetten würden, hätten Sie ein unerlaubtes Glücksspiel, was Sie öffentlich gegebenenfalls anbieten würden. Und es gibt eine Privilegierung, wo es erlaubt ist, für Sportwette. Und da stellt sich ja die Folgefrage, ist E-Sport Sport? Und all dies sind eben ja Materien, die gerade aktuell sind. Und ich habe eine ganz wichtige Materie noch gar nicht behandelt oder angesprochen. Das war das Urheberrecht. Was ist denn, wenn Sie Ihren E-Sport-Titel, den Sie zocken, einfach mal mit einer Elgato oder einer anderen Capture-Card aufnehmen und danach sagen, jetzt stelle ich dieses Video mal bei YouTube online, kommentiere das dazu mit einem kleinen Fensterchen, wie Sie das dann typischerweise auch kennen. Denn damit kann man ja gegebenenfalls viel Geld verdienen. Nehmen Sie mal das Beispiel Taylor Blevins, bekannt als Ninja oder Hyper Ninja. Der hat im Jahr 2018 10 Millionen Dollar damit verdient, dass er gezockt hat und seinen Stream gezeigt hat. Die aktuelleren Zahlen weiß ich nicht. Das Interview von ihm war damals halt schon etwas älter, ging ja damals um den Titel Fortnite. Und wenn man da auf diese Weise jetzt einfach seinen Stream, seinen Walkthrough oder weiß ich nicht, was man für ein Spiel beziehungsweise einen Ausschnitt des Spiels dann eben zeigen möchte, dann bei YouTube online stellt, dann gibt man ja auch automatisch das Spiel wieder. An diesem hat aber der Publisher, das heißt derjenige, der das Spiel, sag ich mal, hergestellt hat und veröffentlicht hat, die Rechte. Und dann könnte dies eine Urheberrechtsverletzung sein. Der zu promovierten Mitarbeiter, nee, nicht den Mitarbeiter, Entschuldigung, ein Doktorand von mir, Herr Pöhner. Und ja, darf der das? Droht dem Schadensersatz, Unterlassungsklagen oder Ähnliches? Sie sehen die Materien, die tangiert sind. Könnt ihr Ihnen jetzt die nächsten zwei Tage, aber das sprengt den Rahmen, hier einiges zu erzählen.
Ja, die besonders einige dieser angeschnittenen Fragen, darum können wir in der Folgezeit natürlich noch tiefer eingehen. Genau, um schon mal in einer Einzel- oder Detailfrage vielleicht einzusteigen, bei vielen Videospielen oder bei fast allen kann man seinen Protagonisten, Spielcharakter ja mit gewissen Gegenständen, sogenannten Items ausstatten. Stellt sich mir die Frage, welche Rechtsnatur haben denn dann diese Items so? Sind das, untechnisch gesprochen, sind das jetzt Sachen? Hat man da einen gewissen Anspruch, Bestandsschutz drauf? Wie verhält sich das? Gibt es da schon eine gewisse Dogmatik dazu?
Ja, also ich habe auf der Tagung in Osnabrück genau dazu vorgetragen, wer möchte. Es gibt es auch auf der Website der Forschungsstelle, das ist esport-recht.de. Das ist die Seite unserer Forschungsstelle. Da kann man auch einige der Vorträge als Video in unserem YouTube-Channel finden. Und das habe ich vorgetragen. Und da muss man sagen, das Wort Sache oder Item klingt erstmal ja nach Sachenrecht. Ist es aber nicht. Und zwar müssen wir von Folgendem ausgehen. Sachen werden ja in § 90 BGB als körperliche Gegenstände definiert. Das heißt etwas, was man anfassen kann, zumindest sobald es den Aggregatzustand fest oder flüssig erreicht. Und es muss Aggregatzustand fähig sein. Das haben wir natürlich bei Items nicht. Mit anderen Worten, das Sachenrecht, so wie wir das kennen, hilft uns natürlich nicht weiter. Das heißt also, wenn wir da nicht sind, dann können wir automatisch nur eigentlich im vertraglichen Bereich sein, dass man sagt, naja, ich habe ein Nutzungsrecht an einem virtuellen Gegenstand. Genauer genommen hat man natürlich, der Gegenstand nicht existiert, ein Nutzungsrecht an dem Spiel in der Modifikation, die man erworben hat, nämlich dass man diesen Gegenstand nutzen kann. Das heißt also, wenn wir hier ein Nutzungsrecht haben auf vertraglicher Basis, haben wir automatisch ein Schuldverhältnis in Form eines Vertrags und wie Sie alle wissen, wirken Schuldverhältnisse nur relativ, das heißt zwischen den Parteien. Das heißt also, Sie haben gegen den Publisher, bei der das Spiel betreibt und typischerweise auch vertreibt, einen Anspruch darauf, diese Modifikation so zu nutzen. Wenn dieser Publisher ja aus irgendeinem Grund nicht mehr existiert, mit anderen Worten, der geht pleite, ist ja denkbar, dann ist der weg. GmbH, wissen wir, schraubt das Tischelt ab, wird liquidiert und dann ist das ganze Ding erledigt. Dann ist natürlich auch Ihr virtueller Gegenstand weg, weil es gibt die andere Seite des Vertrags dann nicht mehr. Oder auch denkbar, der Publisher stellt den Titel ein, weil er sich einfach nicht mehr trägt. Weil natürlich ist es nicht wahnsinnig teuer, einen E-Sport-Titel zu betreiben. Sie brauchen Programmierer, Sie brauchen eine Plattform und letztendlich dort müssen Sie das pflegen. Bei Spielen, die einmal aufgesetzt sind und ordnungsgemäß laufen, wenn Sie da nichts verändern wollen, müssen Sie auch später nicht mehr viel tun. Aber selbst das Hosten kostet ja irgendwie Geld. Und wenn Sie dann einstellen, das Spiel, ist auch da faktisch erstmal alles weg. Das heißt also, Sie können, jetzt übertreibe ich mal, ich übertreibe eigentlich nicht, ich nenne nur Zahlen, Sie können Zehntausende in virtuelle Gegenstände investieren, die letztendlich ja nicht existieren, zumindest nicht auch dem Vorstellungsbild der klassischen Menschen, der Juristen. Ja, da existieren die Sachen, nämlich weil man sich erstmal vergegenwärtigen muss, dass etwas, was man nicht anfassen kann, trotzdem existent ist, nämlich als ein Nutzungsrecht. Das heißt also, wir haben letztendlich das Immaterialgüterrecht, was betroffen ist. Am Ende leitet sich alles ab aus dem Urheberrecht des Publishers als Spiel, der gibt Nutzungsrechte als vertragliche Rechte an die Spieler, an die E-Sporter, an die Gamer und dann können diese Modifikation nutzen. Möchte ich hier nochmal klarstellen, dass diese Items oder auch von mir auch alles Mögliche, was sonst in-game gewonnen werden könnte, müssen ja nicht nur Items sein, können ja auch Modifikationen hinsichtlich Ton und Optik sein, mit anderen Worten Ansager zum Beispiel oder Skins oder ähnliches. Das ist alles der Bereich des Gaming, des Oberbegriffs. Das heißt, natürlich trifft es auch für den E-Sport zu. Insbesondere bei FIFA merkt man es ja, wo man den einen oder anderen Spieler dann kaufen kann, sag ich mal vorsichtig, dass da wahnsinnig viel Geld bezahlt wird. Aber es ist grundsätzlich Gaming. Für den Bereich, der uns jetzt hier primär interessiert bei der Forschungsstelle, ist das E-Sport-Recht natürlich im Vordergrund. Und deshalb haben wir auch auf die Titel wie zum Beispiel FIFA Ultimate Team einen größeren Fokus gelegt. Wenn ich Ihnen da mal einfach aus der Spobis, war ja nicht letztes Jahr nicht, sondern 21 war ich auf der Spobis, das ist der große Sport-Business-Kongress, der in Düsseldorf stattfindet. Da waren unter anderem Profis aus dem Bereich FIFA Ultimate Team da, die da mal eben auch im Interview gesagt haben, was man denn an Geld investieren muss, um einen konkurrenzfähigen Kader zu haben für FIFA Ultimate Team, wo ja wirklich auch die virtuelle Bundesliga eine Rolle spielt und letztendlich dann auch Geld verdient werden soll zumindest. Und da wurde was von 10.000 Euro durch den E-Sportler dort, den Profi, gesagt. Und da muss man sagen, wir reden jetzt also auch nicht von 99 Cent für irgendeine Kleinigkeit, die man dann mal käuflich erwerben möchte, sondern es geht um mehr, beziehungsweise die Akkumulation der einzelnen kleinen Summen, der Mikrotransaktionen, so werden sie genannt, summieren sich halt zu diesen am Ende Milliarden, die natürlich die Industrie damit verdient. Also Blizzard Entertainment hat in einem Jahr mal Mikrotransaktionen natürlich weltweit 4 Milliarden Dollar genommen. Das sind Summen, ja, die suchen ihresgleichens. Da müssen sie eine Menge Trikots für verkaufen im normalen klassischen Sport, um an diese Sachen zu kommen. Und gerade wenn natürlich auch virtuelle Gegenstände erworben sind oder werden, ist die Zielgruppe für solche natürlich auch aus Sicht der Publisher eine ganz eigene, nämlich wer gibt viel Geld für Spiele aus? Das sind oftmals junge Menschen und junge Menschen können natürlich auch wieder Minderjährige sein. Das heißt, da haben wir natürlich dann Probleme auch im minderjährigen Schutz. Stichwort Vertragsschluss, gegebenenfalls sogar die Frage, dürfen Sie das überhaupt erwerben? Je nach Spieletitel stellt sich dann auch die Frage des Jugendschutzrechts.
Bevor wir zum Jugendschutzrecht und vielleicht allem kommen, was strafrechtlich relevant sein könnte, nochmal die Nachfrage. Ich habe das jetzt so verstanden, dass der Spieler oder der Nutzer ein gewisses Risiko dann eingehen muss. Beispielsweise, er kauft sich irgendwie eine Waffe und dann kommt ein Update raus und die ist dann schlechter.
Ja, also jetzt haben Sie schon die nächste Ebene aufgemacht. Gut, dass Sie nachfragen. Ich differenziere nochmal. Also dieser virtuelle Gegenstand, das Item, da ich mal kurz, kann natürlich auf zweierlei Weisen A, weg sein oder B, sich verändern. Zunächst erstmal kann das ganze Spiel eingestellt werden oder der Publisher verschwinden, dann ist das ganze Element weg. Dann ist nichts mehr da, was genutzt werden kann. Ein Nutzungsrecht an etwas, was nicht mehr existiert, ist witzlos. Wenn der Vertragspartner nicht mehr da ist, dann haben wir da natürlich ja, weitere Probleme, dass man sagt, okay, das ist gar kein Streit mehr möglich ist. Aber auch wenn ein Gegenstand einen Buff oder einen Nerf erfährt, mit anderen Worten, also ein Buff ist ja, wenn ein Gegenstand im Spiel verbessert wird, sag ich mal, seine Fähigkeiten zugunsten des Spielers, der es nutzt, erhöht werden. Ein Nerf ist, wenn ein Gegenstand eigentlich nach dem Spielbalancing zu stark ist, dann wird er etwas abgeschwächt. Wenn ein Buff oder ein Nerf erfährt, ist es grundsätzlich so, dass das zulässig ist, um natürlich die Spielengine überhaupt ausgewogen zu erhalten. Und wenn Sie einen Gegenstand erwerben, stellen sich ja normalerweise im Kaufrecht die Frage, wenn Sie es so übertragen könnten, was ja nicht geht, weil es ja in Wirklichkeit gar kein Sachkauf ist, sondern wir haben hier ja einen Rechtskauf, nämlich das Recht, dieses Spiel in der modifizierten Verfassung nutzen zu können. Dann ist es so, dass Sie sagen, naja, ich habe einen, ja, Bestandsschutz ist jetzt ein öffentlich-rechtliches Wort, aber wir haben eine Beschaffenheitsvereinbarung, sag ich mal, dass der Gegenstand so ist. Das haben wir bei Items in dem Sinne so nicht, weil vertraglich typischerweise durch die EULA, das sind die End User License Agreements, in anderen Worten durch die Bedingungen, die der Publisher aufstellt, sagt er, er hat das Recht, diese Gegenstände zu verändern im Interesse der Community, der Spieler, um das Spiel attraktiv zu gehalten, um ein Balancing zu erreichen. Es wäre ja auch, sag ich mal, witzlos aus Sicht des Spiels, wenn wir einen Gegenstand hätten, der overmäßig ruled und aufgrund dessen jeder diesen Gegenstand haben will und mit dem man nur gewinnen kann, das wäre eigentlich nicht im Sinne des Spiels, des Wettkampfs. Natürlich kann man überlegen, ob das im wirtschaftlichen Sinne ist, weil dieser Gegenstand dann wahnsinnig wertvoll ist und alle ihn haben wollen. Aber gehen wir mal vom Spiel aus und ein Publisher sollte ja primär erstmal das Interesse haben, dass das Spiel läuft. Denn wenn ein Spiel nicht mehr läuft, dann kann er damit auch kein Geld mehr verdienen. Das heißt also, nochmal zusammenfassend, wenn Sie einen Gegenstand erworben haben und der verändert sich in negative oder positive Richtung, haben Sie kein Gewährleistungsrecht oder ähnliches, wenn Sie darauf hinaus wollten, sondern das ist dann hinzunehmen, zumindest dann, wenn das wirksam, da haben wir ein nächstes Problem des E-Port-Rechts, in den EULA, in den End-User-License-Agreements wirksam vereinbart wurde. Und das sind dann AGB, da findet die AGB-Kontrolle statt. Und da hier aber berechtigte Interessen bestehen auf Seiten des Publishers, wird man das wohl annehmen können. Auch wenn Sie einen anderen Gegenstand, der jetzt besser wäre, auf einmal in das Spiel hineinbekommen, können Sie jetzt nicht sagen, mein Gegenstand selber hat an Potenzial verloren, weil ja jetzt was Besseres rausgekommen ist. Das heißt, auch da hätten Sie keinerlei Rechtsposition. Der Publisher sichert sich dadurch die EULA ordnungsgemäß ab und hat auch eben berechtigte Interessen, sodass das wirksam ist.
Sehr interessant. Wenn, wie Sie, beispielsweise, man hat jetzt Pay-to-Win-Titel oder kann man natürlich nicht so wirklich messen, aber viele Titel haben ja diesen Ruf. Und dann besteht natürlich auch ein gewisser Anreiz auch zu krimineller Energie, wenn man eben gewisse Gegenstände, Items haben will, die man selber nicht kaufen will. Wie verhält sich das denn dann mit Hacking, dass quasi in einen anderen Account eingedrungen wird und dann entweder per spielinterner Mechanik oder am Code vorbei quasi Items übertragen werden oder manuell Sachen, gibt es da ein strafrechtliches Regime?
Da müsste ich jetzt an den Kollegen Kubizil verweisen, da ich ja Zivilrechtler bin und im Strafrecht nicht wildern will. Deshalb muss ich mal gucken, was ich sage, weil es gilt ja der Grundsatz so von Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Deshalb erstmal, es ist kein Diebstahl. Es gab tatsächlich Fälle, die wurden in den Medien bekannt, wo ein junger Mensch bei der Polizei angerufen hat, mir ist gerade mein Item gestohlen worden. Und die Polizei so ein bisschen so guckte, hä, wie, was ist gestohlen worden? Und wir feststellen, naja, 242 StGB funktioniert nicht. Wie vorhin schon mal beim Item im Zivilrecht angesprochen, bräuchten wir für eine Sache einen körperlichen Gegenstand. Der 242 StGB setzt einen körperlichen Gegenstand voraus, so dass wir da logischerweise nichts haben. So, dann stellt sich die Folgefrage, haben wir etwas anderes? Natürlich gibt es auch den Schutz von Daten. Datenschutz wird automatisch verletzt. Das ist schon klar. Datenschutz wird Teil des öffentlichen Rechts. Und ich überlege gerade, ob man einzelne strafrechtliche Taten, also mir ist jetzt gerade ad hoc keiner bekannt, aber das muss nichts heißen, weil, wie gesagt, Strafrecht ist bei mir 20 Jahre her, als ich es gemacht habe. Und ich fokussiere mich aufs Zivilrecht, aber ich meine, dass wir da erstmal im StGB sehe ich jetzt keinen, bis auf letztendlich vielleicht alles irgendetwas, was das Persönlichkeitsrecht schützt, könnte überlegen, dass das verletzt wäre. Und zugleich will ich gerade Eingriff in Computerprogramme, ob es da was gibt, müsste man nochmal gerade reinschauen, weiß ich aktuell gerade nicht. Aber was Sie auf jeden Fall nicht machen können, ist das klassische Strafrecht anwenden. In dem Sinne, dass Sie versuchen, die Ihnen bekannten Straftatbestände passend zu machen. Sie wissen ja, da gibt es das Analogieverbot von Paragraphen 1 StGB und auch das ist ja grundgesetzlich abgesichert. Das heißt, wenn man das absichern wollte, müsste der Gesetzgeber da aktiv werden.
Ich kann dazu vielleicht nur soweit einen Kommentar geben. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch Datenstraftatbestände gibt. Ich glaube 202a und 303a, aber das können wir jetzt erstmal beiseite lassen. Das
ja, das ist aber das Ausspähen von Daten und das Abfangen von Daten. Das könnte jetzt generell theoretisch das Hacking betreffen, aber das betrifft jetzt nicht spezifisch den Gegenstand, also letztendlich das Wegnehmen des Items. Also wenn Sie sagen, natürlich, klar, allgemeiner Datenschutz, dann sind wir da eben das Ausspähen von Daten oder auch das Abfangen von Daten, 202a und b müssten das sein. Auch die Datenhehlerei, das wäre dann, wenn man dieses Item dann vielleicht überträgt, aber die Frage ist, sind es dann die Daten, die gestohlen werden oder übertragen werden, müsste man differenziert betrachten, weil dann geht es ja nur um den Account, beziehungsweise das sind ja die Daten, um die es geht. Muss ich auf den Kollegen verweisen, also da halte ich mich vorsichtig zurück.
Ja, gut, dann vielleicht noch eine kurze Nachfrage, bevor wir das Strafrecht wieder verlassen. Sie hatten ja am Anfang schon diese Debatte, sage ich jetzt mal, ob denn E-Sport unter Sport fällt. In zahlreichen Gesetzen ist ja der Sport geregelt. Ich glaube, es war 265c mit dem Sportwettenbetrug, dieser Privilegierung. Wissen Sie denn da genaueres, wie da der Meinungsstand ist?
Also erstmal eine Sache vorab, um mit einer Sache aufzuräumen. Sie haben gerade gesagt, der Sport ist geregelt. Der Sportbegriff ist nicht definiert. Wir haben dasselbe Problem, was wir im E-Sport auch haben. Es gibt letztendlich einen Kernbereich der Definition, der anerkannt wird. Und da hat sich makaberweise ein Interessenverband als eigentlich definitionsgebend herausgestellt, das ist der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund. Und der sagt eigentlich mehr oder weniger, wir erkennen das als Sport an. Rechtlich gesehen ist das aber nicht verbindlich, weil das einfach Interessenverband von Sportlern ist. Die sagen, wir verstehen uns halt so. Das heißt, diesen Begriff, den gibt's so nicht. Der ist dann später irgendwann durch die Rechtsprechung weiterentwickelt und geprägt worden. Da gab es vom BGH, witzigerweise in Strafsachen, tatsächliche Entscheidungen, die sagen, wir brauchen eine gewisse körperliche Komponente, um ganzen Tätigkeitsbereich als Sport anzuerkennen. Aber das vorab. Und beim E-Sport als Sport und damit auch bei der Frage, gibt es letztendlich die Möglichkeit, Sportwettenbetrug, das ist 265c StGB, zu betreiben. Momentan ist es so, dass die Wettanbieter, die Wetten auf Sportereignisse anbieten, sehr skeptisch und zurückhaltend sind, um E-Sport als Sport anzuerkennen. Ich weiß, dass die zuständigen Behörden bisher sich dahingehend geäußert haben, dass die E-Sport nicht als Sport anerkennen. Und ich glaube, das ist Darmstadt gewesen, die Regulierungsbehörde dort, Darmstadt, die dazu sich geäußert hatte. Und ein Freund und Kollege von mir, der auch im Sportwettenrecht ganz aktiv ist und auch im Sportrecht sehr aktiv, Holger Jakob, Anwalt in Berlin, bei Milchers, genau wie sein Kollege Jörg Hoffmann, der dann eben in dem Bereich sich bestens auskennt, haben dazu auch geforscht und untersucht und gehen in die Richtung, dass man das dahin angehen könnte oder annehmen könnte. Bisher sieht es aber nicht so aus, als würden die Regierungspräsidien dort dem folgen, die maßgeblichen. Und deshalb ist es scheinbar, zumindest würde ich es niemandem momentan raten, E-Sport als Sportwette anzubieten, weil dann die große Gefahr besteht, dass man sich durchaus strafbar macht. Aber das Ganze ist noch im Fluss. Es gibt da keine belastbaren Entscheidungen von Gerichten, die bekannt sind, die einen Aussagegehalt haben.
Sehr diffizil. Wie sieht es denn vielleicht dann im E-Sport, also könnte man da vielleicht einen Rückschluss draus ziehen, wenn man das nicht so richtig vergleichen kann und wenn die Behörden es noch nicht unter Sport subsumieren oder dem gleichsetzen? Dopinggesetze dürften dann ja auch nicht anwendbar sein. Oder gibt es, was ist überhaupt Doping im E-Sport, stellt sich dann natürlich die Frage.
Ja, man bräuchte natürlich erstmal irgendeinen einen Maßstab, der letztendlich da gilt. Und es gibt ja da die Institutionen, die sich im Sportrecht dafür eingesetzt haben, zu sagen, was ist Doping? Doping allgemein wird ja verstanden als Verwendung von unerlaubten Mitteln zur Steigerung der sportlichen Leistung. Wenn man das einfach mal so eingibt, ich glaube, bei Wikipedia oder so, werden Sie das dann finden. So, aber jetzt setzt natürlich das Ganze voraus, dass es überhaupt unerlaubte Mittel sind. Und wer gibt dann vor, was dann Doping ist und was unerlaubte Mittel sind? Da gibt es unter anderem die NADA. Das ist die Nationale Anti-Doping-Agentur für Deutschland, die dann eben sagt nach dem Motto, ja, das ist verboten. Die stellen dann eine Verbotsliste auf und das gibt es dann an unerlaubten Substanzen. Und natürlich gibt es das Ganze natürlich nicht nur auf der nationalen Ebene. Es gibt dann nicht nur die NADA, sondern wer hätte es gedacht, auch die WADA, die World Anti-Doping Agency. Und auch diese haben natürlich entsprechende Maßgaben und Vorrichtungen. Diese sind natürlich auf den Sport gerichtet, aber wenn wir sagen, E-Sport ist kein Sport, dann unterfällt logischerweise das Dopingrecht dort nicht dem E-Sport oder umgekehrt, der E-Sport nicht dem Dopingrecht. Und natürlich macht es auch gar keinen Sinn, irgendwelche Listen 1:1 zu übertragen. Das heißt, es müsste sich da gegebenenfalls vielleicht eine Anpassung bei NADA und WADA ergeben oder es müsste für das E-Sport-Recht da etwas Eigenes geben, weil ich sag mal, was brauchen Sie im E-Sport? Im E-Sport brauchen Sie keine Körperkraft. Im E-Sport brauchen Sie letztendlich zwei Komponenten, das sind Micro und Makro. Das bedeutet, Sie müssen die Fähigkeit haben, ungeheuer konzentriert und schnell reagieren zu können. Ein guter E-Sportler hat ungefähr so einen Bereich von 400 APM. Kurze Erklärung, APM Actions per Minute. Das bedeutet, er klickt oder drückt die Taste oder die Maus bis zu 400 Mal pro Minute, können Sie ausrechnen, 60 Sekunden. Das heißt also, der macht innerhalb einer Sekunde irgendwo zwischen 6 und 7 Klicks innerhalb einer Sekunde. Das kriege ich noch nicht mal hin, wenn ich einen epileptischen Anfall habe. Das heißt also, das ist wahnsinnig schnell, das sind Top-Leistungen. Und um das leisten zu können, müssen Sie natürlich eine sehr hohe Vigilanz und Wachsamkeit haben und schnell reagieren können. Und dann sind es natürlich eher Medikamente wie Ritalin oder ähnliches, die dafür sorgen, dass sie schnell und konzentriert agieren können im Vergleich zu irgendwelchen Steroiden oder was sonstiges im Sport so genommen wird. Vielleicht Schmerzblocker nochmal, die unerlaubt sind oder ähnliches. Das heißt also, Doping ist da einfach noch ein eigenes Feld, was sich da noch entwickeln muss. Und bisher ist es auch so, dass, dass Doping im E-Sport nicht das medizinische Doping ist. Denn dieses setzt ja voraus, dass man den Körper eingreift. A, hat das eben negative, typischerweise schädigende Folgen für den menschlichen Körper. Das Doping des E-Sports ist ein anderes, das ist nämlich Cheating. Also sobald sie da, Exploiting, können wir darüber streiten, ob es Exploiting auch wäre. Und das mit anderen Worten, dass sie dort im Spiel betrügen, das heißt mittels technischer Vorrichtungen oder auch mittels Hardware sich einen Vorteil verschaffen, der unerlaubt ist. Das wäre ja Cheating. Und das ist mehr oder minder das technisierte Doping des E-Sports. Sie merken, weil es eben diese körperliche Komponente bis auf die Fähigkeit, genau und schnell zu klicken, in den Hintergrund tritt, haben wir da dann entsprechende Veränderungen, die wir tatsächlich und rechtlich sehen müssen, um das gleichzustellen.
Also mir tut sich da ein Bild auf, wenn es keine gesetzlichen Regelungen gibt. Und zwar haben Sie ja einige Dachverbände mehr oder weniger aufgezählt, aber ich gehe jetzt davon aus, dass damit das sämtliche Regelwerk und wann ist es jetzt Cheating und wann ist es jetzt Spielleistung, das liegt dann mehr oder weniger in den Händen der Publisher oder der Veranstalter der Turniere.
Richtig, jetzt haben Sie schon den Kosmos des E-Sports-Rechts aufgemacht. Und es ist schade, dass wir keinen Bild-Podcast haben, sondern nur einen Ton-Podcast. Da versuche ich jetzt mal ein virtuelles Bild für Sie zu zeichnen. Normalerweise sieht man immer zwei Personen, die in einem Vertrag sind, und dann ist die Sache auch irgendwo erledigt. Im E-Sport-Kosmos haben wir mehrere Personen, die beteiligt sind. Ich könnte das Bild jetzt größer zeichnen, sprachlich. Ich versuche es mal auf vier Personen zu beschränken im Wesentlichen. Wir haben den Publisher. Das heißt, derjenige, der das Spiel entwickelt und vertreibt, genau genommen muss der Entwickler noch nicht mehr der Publisher sein, aber stellen wir die mal gleich, also den Publisher. Dann haben wir einen Turnierveranstalter. Kann ein Dritter sein, das kann der Publisher auch selber machen, entweder mit einer Selbstvermarktung oder das ganze Drittanbietermodell. Und dann haben wir einen Clan, also einen Verein, der dann an dem Turnier teilnimmt, wenn es ein Multiplayer ist, wie so häufig. Und bei diesem Clan angestellt haben wir dann einen E-Sportler, der typischerweise ein Arbeitnehmer ist im Multiplayer. Das heißt, wir haben diese vier Personen zueinander. Und aufgrund dessen haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangsposition als bei vielen anderen. Und der Publisher, der steht bei allem, was den E-Sport betrifft, im Fokus. Warum? Er ist derjenige, jetzt versuche ich es mal bildlich zu besprechen, der alles in der Hand hält. Folgendem Grunde. Der E-Sport-Titel ist urheberrechtlich ja geschützt und er gehört dem Publisher. Das heißt, ihn betreiben zu können, ihn spielen zu können, ihn nutzen zu können, ihn nicht verändern zu lassen. All diese Rechte hat der Publisher. Das heißt, wenn jetzt jemand von außen in den Quellcode eingreift und ihn verändert, verletzt er die Rechte des Publishers. Damit kann natürlich auch der Publisher sagen, ich sage, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Er schafft das auf zweierlei Weise. Zum einen, dass er einen Quellcode programmiert, der vorgibt, was im Spiel möglich ist. Ja, während wir in der Naturwissenschaft so sind, ein Ball fällt, wenn Sie auf der Erde sind, zum Boden und nicht zum Himmel, kann ja theoretisch der Publisher die Regeln anders machen. Ein Ball fällt nach oben. Ja, weil die naturwissenschaftlichen Gesetze keine Regelung finden. In anderen Worten, was die naturwissenschaftlichen Gesetze im realen Leben sind, ist der Quellcode beim Publisher. Vertrag, den der Nutzer, der End-User, mit dem Publisher schließt, die EULA, definiert, dass er das anerkennt. Er verpflichtet sich ja dazu, das Spiel unverändert so zu nutzen und nicht irgendwelche Modifikationen vorzunehmen, die nicht erlaubt oder sogar vorgesehen sind. Es gibt ja auch Wettbewerbe, wo es darum geht, gerade einen Quellcode zu verändern. Wir können ja Cheating-Wettbewerbe machen, dann ist das natürlich kein Cheating mehr, sondern dann ist das ja gerade gewollt. Mit anderen Worten, der Publisher bestimmt, was Cheating ist, und legt dadurch auch fest, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Soweit er es nicht tut, und dazu gibt es jetzt demnächst ab dem Frühjahr erstmal die ersten größeren Veröffentlichungen nochmal, wird man auf das allgemeine Verständnis zurückgreifen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und so gibt es bestimmte technische Vorrichtungen, die genutzt werden können, Makrotastaturen, die programmiert werden können, die in Turnieren vielleicht nicht nutzen dürfen. Oder sie nehmen einen Wallhack und können das dann durch Wände durchsehen oder durchgehen teilweise. Sie können die Effizienz von Items und so weiter durch ein Programm theoretisch verändern, durch Mods. Oder sie können auch Bots einsetzen. Sie können alles Mögliche an technischen Modifikationen vornehmen. Und Aimbot ist natürlich eine hilfreiche Sache, wenn sie einen Shooter haben. Das heißt also, wer das letztendlich nutzen darf und wie weit, wird alles durch eine Person, die zentrale Person, bestimmt. Und deshalb wird auch rechtlich kritisch beäugt, was darf denn der Publisher tun, inwiefern darf er Dinge verändern, was darf er alles vorgeben. Die Macht des Publishers, da gibt es Bestrebungen, diese zu beschränken. Das war Gegenstand unserer letzten Tagung der Forschungsstelle in Hamburg im Arcadia. Die Videos dazu sind auch online, wenn jemand möchte. Da Da geht es darum, was darf der Publisher alles? Wie können wir den ein Stück weit ja beschränken in seinem, muss man sagen, virtuellen Eigentum?
Damit würde ich umschwenken sogar vom E-Sport wieder ein bisschen mehr zum Gaming, obwohl dieses Thema wahrscheinlich auch den E-Sport berühren dürfte. Und zwar ist seit mehreren Jahren ja die Lootbox so ein rotes Tuch im Gaming. Was versteht man darunter? Ich versuche es mal zu umschreiben. Es ist quasi ein Item-Pack. Man weiß nur nicht, was drin ist. Und man kann zwar durch Leistung das erwerben, indem man erspielte Ingame-Währung verwendet, aber man möchte ja was verdienen als Publisher. Und deshalb gibt es natürlich immer den schnelleren Weg, dass man echtes Geld dafür einsetzt. Und da ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil damit werden natürlich sehr große Profite gemacht für die Publisher. Auf der anderen Seite vergrault man ein Stück weit die Kunden. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es immense Diskussionen gab bei einem Herr-der-Ringe-Titel, wo Mikrotransaktionen und Lootboxen reinkommen sollten und der Protest der Fans das dann doch gekippt hat. Und dann wird immer der Begriff des Glücksspiels da reingebracht und natürlich kritisch beäugt. Wie verhält sich das da? Oder wie ist da Ihre Meinung dazu?
Erstmal, A ist eine schwierige Materie. Ich versuche das mal langsam aufzubauen. Das wird jetzt so ein längerer Monolog. Zunächst erstmal, was ist eine Lootbox? Für alle, die es nicht kennen, stellen sich Panini-Fußballbillerpackungen vor. Die kennt jeder noch von früher. Da ist in einem Packerl irgendwie 12, 15 Karten drin oder wäre früher Kartenspiele wie Pokémon oder Magic the Gathering kannte. Gleiches System. Ein Booster-Pack, da drin sind halt Karten unterschiedlicher Leistung. So, das sind eigentlich so Lootboxen, das Ganze halt nur virtuell. Wirtschaftlich wird das Ganze dadurch gehen interessant, dass sie Lootboxen natürlich in unbegrenztem Maße produzieren können als Publisher. Das heißt also, wenn sie einmal die Engine programmiert haben, können sie Milliarden, Billionen oder was ich nicht, welche Zahlen noch größer sind von diesen Dingern verkaufen, ohne irgendeinen wirtschaftlichen Aufwand. Das geht ja über Nullen und Einsen auf dem Server. Das ist also, ob sie eine, keine oder 30 Milliarden Lootboxen verkaufen, für den Publisher der gleiche Aufwand oder vielleicht ein minimaler Datenmehrverwaltungsaufwand. Das heißt, damit kann man gut Geld verdienen. Das ist das Erste. Gut. Diese Mikrotransaktionen sind teilweise notwendig überhaupt, um Spiele am Laufen zu halten. Grammatikalisch unschön ausgedrückt, aber sagt man so, am Laufen halten im Ruhrgebiet. Und zwar, wenn Sie Spiele haben, gibt es ja die Spiele, die Sie käuflich erwerben und die Spiele, die vom Free-to-Play sind und die Spiele, die vermeintlich Free-to-Play sind. Denn wenn Sie ein Spiel käuflich erwerben, dann kann der Publisher damit bereits seinen Gewinn machen, hat die Entwicklungskosten drin und dann läuft das Ganze. Er kann natürlich auch sagen, ich biete ein Spiel an, das ist kostenfrei, aber innerhalb dieses Spiels muss man Werbung gucken und so weiter. Dann hat man letztendlich mittelbar durch die Daten bezahlt. Wir wissen ja, Daten als Währung kann man weiter veräußern und dann gibt die Einwilligung, dann verdient man darüber Geld. Und es gibt Free-to-Play-Titel, wo sie sagen können, ja, du kannst das Spiel umsonst spielen, kannst da vielleicht auch Sachen mit deinem Skill erreichen, aber es gibt die Möglichkeit von In-Game-Käufen oder In-App-Käufen. Und diese sind dann klassischerweise entweder fest definierte Gegenstände, die Sie kaufen können, oder eben Lootboxen. Lootboxen oder Loot ist eigentlich eine Beutebox, wenn man es übersetzen möchte, kommen eigentlich ursprünglich gedanklich daher, man findet etwas im Spiel, weil man eine besonders gute Leistung erbracht hat oder irgendeinen Reward gewonnen hat. Das ist eigentlich der Ursprungsgedanke der Lootbox, sonst hat er mit Beute auch nichts zu tun. Allerdings hat sich das immer weiter dahingehend entfernt, dass man sie nicht nur im Spiel erspielen kann, die Lootboxen, weil damit macht ein Publisher immer noch keinen Gewinn und er muss ja immer noch die Entwicklungskosten und die laufenden Kosten decken. Das heißt, es wäre ganz schick aus Publisher-Sicht, wenn man die Dinge auch verkaufen könnte. Und dann sind wir jetzt genau bei dem Panini-Biller-System. Man verkauft diese virtuellen Booster-Packs, sag ich mal, diese virtuellen Kisten und da ist halt was drin. Und wenn Sie nicht wissen, was da drin ist, dann haben Sie eigentlich im zivilrechtlichen Sinne nichts anderes als eine Wahlschuld. Und bei der Wahlschuld darf der Publisher dann bestimmen, was Inhalt des Gegenstands ist. Ich sag mal jetzt im Fußballtechnischen bleiben wir mal, weil das ist der Bereich, den die meisten am ehesten nachvollziehen können. FIFA als Ultimate Team als Parallele halt aus Mischung klassisch Fußball und Panini kombiniert. Kann es jetzt sein, dass Sie in einem Booster-Pack einen Ja, also wer ist jetzt der beste Fußballer der Welt? Können wir darüber diskutieren. Jetzt nenne ich als Bayern-Fan natürlich einfach mal Musiala, ne? Darf ich jetzt mal so sagen. Der ist ja jetzt drin. Oder sie haben halt Pech, dann haben sie irgendeinen Abwehrspieler von einem Verein, der jetzt ganz unten steht. Jetzt will ich keinen Verein schlecht dastehen lassen. So, und wenn sie da, also jetzt diesen drin haben, haben sie einfach ein Pech gehabt. Wirtschaftlich gesehen, wenn sie natürlich erfolgreich sein wollen, ist die Begehrlichkeit natürlich nach den Topspielern, früher hat man immer Ronaldo als Beispiel genannt, natürlich viel größer als von irgendwelchen Nobodies. Und dann fängt es an, dass man sagt, habe ich jetzt Glück, dass dann Ronaldo drin ist oder nicht? Das ist die Glückskomponente. Die hat aber mit Glücksspiel oder ähnlichem noch gar nichts zu tun. Das ist einfach nur Ingame-Glück. Aber, und jetzt kommt einfach das Zeichen der Switch, wo es zum Glücksspiel werden kann. Und das ist die entscheidende Voraussetzung. Das verstehen viele nicht. Da muss ich es ganz langsam sagen. Sobald man diesen Spieler auch nicht rauskriegt aus dem Spiel und der Account auch nicht übertragbar ist und es klipp und klar gestellt wäre, dass der Spieler, der dieses Pack aufgemacht hat, den Spieler hat und mit dem spielen kann, ist die Vermögenslage der Position unverändert. Die kann das Spiel nutzen mit dem Inhalt. Jetzt habe ich einen Ronaldo, mit dem ich spielen kann. Vorher das Vermögen X, nachher das Vermögen auch X. Zivilrechtlich gesehen, Vermögensbegriff ist klar, vorher, nachher. Gut. Das heißt also, wir haben dort keine Gewinnoption. Eine Gewinnoption entsteht in dem Moment, wo ich diesen Spieler an eine andere Person übertragen, respektive genauer genommen verkaufen kann. Denn angenommen, ich mache einen Ronaldo auf und kann den für 500 Euro an einen Mitstudenten verkaufen. Hat er aber nur 5 Euro für das Booster-Pack gegeben, hab, dann kann ich 495 Euro Gewinn machen. Habe ich hingegen die Abwehrkrampe aus irgendeinem anderen Verein gekommen, den ich überhaupt nicht verkaufen kann, habe ich einfach die 5 Euro investiert und kann mit dem Spielen, kann also keinen Gewinn machen. Das heißt also, die Möglichkeit, Gewinn damit zu machen, das ist letztendlich entscheidender Faktor. Und die Möglichkeit des Gewinns hängt dann, weil der Inhalt der Lootbox ja per Zufall generiert wird, davon ab, ob sie jetzt Glück hatten oder nicht. Und wenn das so angelegt ist, dass sie den Spieler übertragen können, verkaufen können, dann können sie also einen Gewinn machen aufgrund des Glücks, dann haben sie Glücksspiel. Haben sie das nicht? Haben Sie Pech gehabt, dass Sie einen schlechten Spieler haben oder Glück gehabt, dass Sie einen guten gehabt haben, aber Ihre Vermögenslage ändert sich nicht. Und das Glücksspiel, um das es im StGB geht, ist aber die Möglichkeit, Gewinn zu machen oder Verlust zu machen, egal wie gering. Das Reichsgericht hat damals von einer Mark damals gesprochen, selbst das reicht aus. Und Inflation hin oder her, die Werte sind bei Mikrotransaktionen auf jeden Fall erfüllt, weil es geht ja sicherlich nicht nur um die einzelne Lootbox von 99 Cent, sondern um die Akkumulation vieler Lootboxen zu eben diesen Milliarden. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Lootboxen können Glücksspiel sein. Lootboxen müssen kein Glücksspiel sein, je nachdem, wie es angelegt ist. Heißt also, wenn Sie ein CGC haben, zum Beispiel ein Collectible Card Game, wo Sie die Karten nur sammeln können, können es aber nicht übertragen, wird eine Lootbox kein Glücksspiel sein. Haben Sie ein TGC, ein Trading Card Game, was bei virtuellen Karten kann man es wunderbar beschränken, bei klassischen Karten wie Pokémon und Magic und so weiter geht es gerade nicht, ist es so, dass Sie das nicht unterbinden können, dann haben Sie Glücksspiel. Jetzt ist die Frage, sagen Mensch, Mathis, du hast ja vorhin von Panini-Bildern gesprochen, so eigentlich genau das gleiche wie bei den Panini-Bildern früher. Naja, gedanklich zwar schon, aber die Panini-Bilder waren statistisch gesehen alle gleich häufig in diesen Bilderpacken drin. Ich habe es selber als Kind so gemacht, ganzes Display gekauft, aufgerissen, waren alle Spieler genau einmal drin, immer. Ne? Manche dann halt doppelt, aber sie waren bis auf Marginalien immer gleich häufig. Das heißt also, die Begehrlichkeit und die Wertigkeit standen nur aus emotionalen Gründen, vielleicht, dass der eine den Spieler lieber haben möchte als den anderen, aber mehr wert waren die in dem Sinne dadurch auch nicht, weil die Spielqualität oder Sammelqualität eigentlich jetzt nicht wirklich höher war. Bei Sammelgegenständen richtet sich ja der Preis regelmäßig nach der Seltenheit, aber beim E-Sport wird die Seltenheit kombiniert durch die Spielstärke. Und das macht den Markt dort aus. Und das heißt also, der Markt ist das Entscheidende. Gibt es einen Markt und kann ich da Gewinn oder Verlust mitmachen, dann kann es eben Glücksspiel sein. Und das ist die Frage, die jetzt auch gerade im Fokus steht. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Es gab dann im europäischen Ausland Aussagen, Lootboxen sind Glücksspiel. Jetzt ist man auf gerichtlicher Ebene wieder zurückgerudert. Das heißt, man müsste es da differenziert eigentlich nach jedem E-Sport-Titel oder jedem Spieltitel, muss man sagen, betrachten.
Wie verhält sich das dann mit dem Jugendschutz? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja FIFA FSK 0.
Jetzt müsste ich laut und viel schimpfen. Darf ich das in dem Podcast? Ich versuche es einfach mal sprachlich so zu gehalten, dass ich nicht innerlich ausraste. FIFA ist FSK 0 oder USK 0. Und da geht es aber nach dem Vorstellungsbild der Behörden um die Frage, habe ich ein jugendgefährdendes Potenzial in einem Spiel? Und ich meine, es müsste 10 Jugendschutzgesetz sein, zumindest die Ecke. Ich könnte es mal versuchen, parallel gerade aufzuschlagen auf dem einen Monitor. Ich mache das gerade mal. Ich rede und gleichzeitig mit Ihnen Schutzgesetz aufschlage. Und zwar, das Jugendschutzgesetz will ja eigentlich verhindern, dass die Entwicklung von Kindern in negative Richtung beeinträchtigt wird. Das ergibt sich unter anderem auch aus dem Paragraphen 1, der dann wirklich bewusst genau dieses Ziel zum Gegenstand macht. Und da kann man natürlich zweierlei Betrachtungsweisen haben, dass man sagt, naja, was ist Jugendgefährden? Und Jugendgefährden könnte es etwas sein, wenn sie dort, sag ich mal, nehmen wir mal Counter-Strike, ein Spiel haben, wo Leute sozusagen virtuell erschossen werden, wie sagt der DOSB so schön, immer Köpfe explodieren oder ähnliches. Dann ist der Jugendschutz aufgrund der dargestellten Gewalt natürlich beeinträchtigt. Das erkennt jeder. Jetzt gibt es aber nicht nur die Gefährdung von Jugendlichen durch dargestellte Gewalt, das war früher der Fall, sondern man macht sich gerade etwas zunutze, und zwar, dass man eben eine Glücksspielkomponente in ein Spiel einbaut. Und bisher ist es so, dass die Behörden meines Erachtens verfehlt, das ist aber meine persönliche Meinung, ich auch im Interview schon mehrfach geäußert, das heißt also, ich stehe weiterhin dazu, nicht nur, wenn Sie einen Roulette-Tisch sehen, also da virtuell dargestellten Roulette-Tisch und dann wird gespielt, sagen, ah ja, jetzt müsste der Jugendschutz eingreifen, sondern auch dann, wenn eine Engine, das heißt eine Mechanik existiert, die suchtgefährdend ist. Und darum geht es in Wirklichkeit meines Erachtens. Das ist mit dem Schutz des Jugendschutzgesetzes das Ziel, dass man dies vermeidet. Und ob ich jetzt, und das wurde zum Beispiel, ich glaube, bei einem Basketballtitel wurde gesagt, nein, da ist ein Draft drin. Ein Draft, da kann man Spieler aussuchen, wer sich aus amerikanischem Fußballsystem, Basketballsystem, NBA erkennt, da werden Spieler gepickt und das wurde mit einem Roulette dargestellt. Da hat man gesagt, naja, das ist nicht mehr Jugendschutz 0, sondern das ist ein höheres Level, weil es ein Roulette drin zu sehen ist. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn Sie das in einer Tabelle darstellen würden, dann ein Zufallsprinzip nehmen würden, ist es ja von der Wirkung emotional und psychologisch nahezu das Gleiche. Die Behörden schauen bisher noch auf die Darstellung der solchen suchtgefährdenden Potenziale. Allerdings hat sich das Jugendschutzrecht auch seit 2021 jetzt geändert. Allerdings die behördliche Praxis soweit ersichtlich nicht. Man bekommt natürlich die Praxis als Jurist erst damit, wenn es vor Gericht kommt. Aber was mir so zugerufen wird, ist da immer noch der Maßstab der gleiche. Und nichtsdestotrotz ist ja gerade FIFA Ultimate Team immer noch auch mit Jugendschutz 0 versehen. Das heißt also, ja, was soll ich Ihnen sagen? Die Behörden waren dann noch nicht so weit. Aber man muss auch bedenken, dass der Jugendschutz hat ja jetzt auch nicht die Schärfe, dass man auf einmal sagt, jetzt ist alles gleich strafbar und zivilrechtlich unzulässig. Der Jugendschutz hat ja auch letztendlich beim Strafrecht oder beim Bußgeldrecht nur ganz enge Voraussetzungen. Das ist ja 27 und 28 Jugendschutzgesetz. Und das heißt, er ist natürlich nicht alleine maßgeblich die FSK, denn in Wirklichkeit die FSK und die USK vor allen Dingen natürlich sind ja freiwillige, sag mal, Zertifizierungen, die man dort vornimmt und Einstufungen, die binden aber ja jetzt in dem Sinne jetzt noch nicht den Jugendschutz oder Schutz und umgekehrt. Das heißt also, das sind ja zwei verschiedene Laufwerke und am Ende sind momentan immer die Eltern gefragt, die dann mehr oder weniger durch die USK dort ihre Empfehlungen bekommen, ob ein Spiel jetzt geeignet ist oder nicht. Aber wenn jetzt jemand als Elternteil seinem 11-jährigen Sohn einen USK-Titel 12 in die Hand drücken würde, wäre das rechtlich natürlich, nicht zu beanstanden. Das heißt also, die Eltern sind da ein Stück weit mit dem Minderjährigen beziehungsweise mit dem Spiel alleine gelassen. Und da stellt sich eher ein gesellschaftliches Problem, nämlich die Frage ist, kann ich meinem Kind jetzt den Spieletitel XY verbieten oder nicht zugänglich machen, wo alle Schulkameradinnen und Kameraden diesen E-Sport-Titel zocken und sagen, ja, ich will mit dabei sein. Da ist jedes Elternteil massiv in der Verantwortung und da wäre es natürlich ganz gut, wenn zumindest die USK da ordnungsgemäß agieren würde und sagen würde, Mensch, liebe Eltern, wie sieht's denn aus? Wisst ihr denn, was das ist? Denn Eltern können normalerweise immer das Gefährdungspotenzial eines Spiels nicht einschätzen. Und sonst müssten sie ja jedes Spiel, was die Kinder spielen wollen, selber mal spielen. Und wenn sie als Eltern auf die Idee kommen, FIFA, naja, das ist virtueller Fußball, da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, dass das jugendgefährdend ist und mein Kind da süchtig werden könnte. Und da wäre es doch ganz gut, wenn man das Suchtpotenzial als Behörde dort sieht und auch einschätzt und den Eltern diese Einschätzung eben abnimmt oder ermöglicht. Denn wie viel Gewalt irgendwo da drin ist, wie viel Abhängigkeit da drin ist, ist natürlich zwar immer vor einem Kind abhängig, aber wer sicherlich nicht einschätzen kann, ist das Elternteil, was diesen Titel nie selbst gespielt hat. Und in dem Moment, wo es dann gekauft wurde, ist es ja dann eigentlich auch schon zu spät.
Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Also der Sinn des Jugendschutzgesetzes lässt es ja auch zu, dass man eben nicht nur auf das äußerliche Erscheinungsbild abstellen soll, sondern es geht ja quasi darum, dass um diese Dopaminausschüttung, dass man ein Erlebnis hat, was glücksspielähnlich ist.
No. Nicht nur das, es ist ja generell, darf ich noch kurz sagen, beim Gaming haben wir ein Stück weit immer das Problem, dass wir einen Suchtfaktor haben können. Das liegt einfach darin, können Sie jeden Psychologen fragen. Das meiste, in Anführungszeichen, was Sucht macht, ist ein sehr kurzfristiger, wie Sie sagten schon, Dopamin- oder Serotonin-Ausschub. Das bedeutet also, das Glückshormon wird ausgeschüttet und das immer bei einem Belohnungssystem, wenn ich einen Erfolg habe. Und Sie können bei nichts so schnell und so kurz hintereinander Erfolg haben wie bei Computerspielen. Deshalb ist ohnehin bei Computerspielen die große Gefahr der Sucht da. Weil, wenn Sie das Spiel in Anführungszeichen verloren haben, machen Sie Neues auf und Neues auf und Neues auf. Das geht ganz schnell, bis man mitten in der Nacht ist. Das heißt also, da ist es ohnehin groß. Und wenn innerhalb einer solchen Systems auch nochmal ein Lootbox-System drin ist, wo man sagt, ja, jetzt habe ich Ronaldo aufgemacht. Natürlich ist es so, wenn Sie ein Booster-Pack aufgemacht haben und da ist jetzt gerade der Spieler drin, den Sie ganz toll fanden, dann sagen Sie, ihr habt einen Lauf, muss direkt die nächsten zwei, drei auch noch aufmachen. Oder auch umgekehrt, Sie haben jetzt genau jemanden aufgemacht, also die letzten Scheiß, die letzten Sachen, alle nur Mist, sagen, ja, jetzt muss doch endlich mal was kommen. Genau dieses System wird natürlich dann getriggert und das ist unabhängig von der Darstellung. Und deshalb ist das Suchtpotenzial einfach so groß. Und das Gefahrenpotenzial umso größer, weil eben die Lootboxen und Ähnliches keine riesengroßen Summen sind. Es sind ja Mikrotransaktionen, aber es gibt das Gesetz der großen Zahl da, durch die Vielzahl selbiger wird es einfach wahnsinnig teuer. Und da darf ich Ihnen jetzt aus der anwaltlichen Praxis etwas berichten. Ein Freund von mir hatte auf dem Tisch, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil sonst, ich glaube, das Mandatsgeheimnis verletzt wäre, einen Fall vorliegen, wo ein Minderjähriger auf einmal 8.000 Euro von der Kreditkarte seines Vaters runtergeholt hat, eben um Ingame-Käufe zu machen. Und das wird jetzt gerade ausgefochten und umstritten. Ist das in Ordnung? Und wie kriegt man da das Geld zurück? Minderjährigenrecht auf der einen Seite, dann kann man überlegen, kam der Kollege auf die Idee, was denn mit dem Bezahldienst, nennen wir immer P-Punkt, kann man da eventuell Gelder zurückholen und so weiter. All diese Probleme, die spielen dann auch bei Lootboxen eben mit eine Rolle und haben mit dem Suchtpotenzial zu tun. Und wenn man eben von der Kreditkarte des Vaters sozusagen selber kriminell wird als Kind automatisch, dann merken sie auch, wie groß das Sucht- und Gefährdungspotenzial ist. Und damit natürlich auch die Frage, muss das eventuell nicht als jugendgefährdend einzuschätzen sein? Und die Eltern allein damit lassen, ist meines Erachtens der falsche Weg.
Klar. Ich würde jetzt als letzten kurzen Themenpunkt nochmal kurz aufs Urheberrecht zu sprechen kommen. Weil das Spiel an sich, würde ich schon sagen, ist ja ein Werk des Publishers. Und da entstehen ja Rechte dran. Und wie sieht es jetzt beispielsweise einmal aus der Perspektive aus des Let's Plays, also dass man sich selbst aufnimmt? Da könnte ja theoretisch wieder durch die Eigenleistung, durch die Reaktion neues Werk entstehen des Nutzers oder vielleicht auch auf der Ingame-Ebene, jetzt ohne Aufnahme, vielleicht ist es so künstlerisch wertvoll, wie eine Person ihren Charakter da ausstattet, dass das auch schon Rechte entwickeln könnte. Oder würden Sie dagegen argumentieren?
Also die Schöpfungshöhe, die wir brauchen, wird nicht erreicht. Also das ist tatsächlich bei den Immaterialgüterrechtlern einfach anerkannt, dass man in Wirklichkeit nichts Neues in dem Sinne so schafft, was schützenswert ist dort. Das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum der Herr Pöhner bei mir die Dissertation schreibt, was ist, mit Let's Play-Videos kann ich die online stellen oder ähnlichen. Und da muss man einfach sagen, nein, das Recht des Urhebers ist da so gravierend, dass man da nicht rein eingreifen darf und kann. Das heißt, Computerspiele werden geschützt, das ist vorab. Und dann ja, ist ihre Eigenleistung eigentlich ja nichts Neues, Kreatives. Sie nutzen ja eigentlich nur den bereits im Spiel angelegten Pfad und gehen diesen. Die Frage ist nur, wie kunstvoll diesen gehen, aber der Weg ist schon da. Sie können ja im Spiel auch gar nichts machen, was im Spiel nicht vorgesehen ist. Wie vorhin schon gesagt, der Quellcode sind die naturwissenschaftlichen Gesetze des Spiels, sag ich mal. Und das heißt, ihre einzige Leistung, und das war das, worüber man nachdenken konnte, ist das, was eben die ganzen E-Sportler dann auch machen, die Profis. Sie haben letztendlich das Video, was als Screen Capture aufgenommen wird, dann wird in einer Ecke typischerweise rechts oben ein eigenes Video aufgenommen von sich selbst und man kommentiert sein eigenes Spiel. Aber das ist immer noch nicht das Level, was wir brauchen, weil sie geben dann immer noch das Spiel so wieder. Selbst das wird nicht geschützt. Rechtlich, um das nochmal gleich vorwegzunehmen, vielleicht eine Frage, ist es so, dass das eigentlich illegal ist. Millionen, Milliarden Videos im Netz dazu sind illegal. Die Publisher gehen momentan nicht dagegen vor, aus zweierlei Gründen. Sie haben erstens ein großes Interesse daran, dass ihr Spieletitel vermarktet und verbreitet wird. Das heißt, wenn solche Videos zu sehen sind, ist das kostenfreie Werbung. Und deshalb kann man sagen, sie machen nichts dagegen. Aber zweitens, sie könnten es. So, und das ist dann einfach gefährlich in dem Moment, wo man sagt, diese Duldungsmentalität, die der Publisher dort hat, wenn die aufhört aus irgendeinem Grunde und der hört spätestens dann eigentlich auf, wenn ich sage, der E-Sport-Titel läuft nicht mehr oder mein Unternehmen geht den Bach runter, ich betreibe effektiv keinen E-Sport mehr, keinen Titel dort, dann stellt sich die Frage, wie kann ich noch Gelder generieren? Mit dem Titel nicht mehr, läuft ja nicht mehr, aber eventuell mit den Rechtsverstößen gegen das Urheberrecht. Da können Sie nur riesig viele Gelder kassieren. Sie kennen als Juristen alle diese unter Abmahnwelle, die es immer wieder gibt, wenn irgendetwas nicht ordnungsgemäß läuft. Und das wäre sozusagen die Vorlage, die man gibt, wenn man solche Sachen online stellt und ein Publisher auf einmal dann sagt, jetzt verfolgen wir das Ganze. Das ist gefährlich.
Das ist ein interessanter Punkt, ja.
Da denkt keiner drüber nach. Das ist der Grund, warum ich das Dissertationsthema vergeben habe. Momentan sagen alle, ja, der Publisher hat ja ein Eigeninteresse daran, das. Ja. Aber was ist, wenn das Interesse aus irgendeinem Grunde wegfällt und ein anderes Interesse in den Vordergrund steht? Und auch dafür müssen wir als Juristen gewappnet sein.
Genau. Bevor wir schließen, würde ich Ihnen nochmal die Zeit für ein kurzes Abschlussstatement einrichten. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass die Politik auch schon aufmerksam geworden ist auf die E-Sport-Community oder das Berufsbild E-Sportler. Nun stand es bereits etwas nebulös, sage ich jetzt mal, im Koalitionsvertrag von 2018 und jetzt erneut im Koalitionsvertrag, aber besonders mit dem Augenmerk auf die Gemeinnützigkeit, dass das einfacher werden soll. Was würden Sie sich denn vom Gesetzgeber wünschen, was reguliert wird oder wovor warnen Sie vielleicht sogar?
Einmal gesetzgeberisch als Rechtler klugscheißen. Koalitionsvertrag ist der einzige Vertrag, der nicht klagbar ist vor keinem Gericht. Ne? Daran merkt man, das ist der witzloseste Vertrag von allen. Also ja, die Lippenbekenntnisse waren da. Bekannterweise sind sie nie umgesetzt worden. Ich würde mir vom Gesetzgeber wünschen, dass er sich selber erstmal überlegt, was er will. Denn ich habe aus dem Dialog mit den Fraktionen in Berlin damals mitgenommen, dass die Parteien innerhalb ihre eigenen Gruppierungen zerstritten sind und nicht wissen, wie sie für gegen den E-Sport stehen. Das zählte für alle Fraktionen, bei denen wir damals waren. Das heißt, man muss erstmal gucken, was wollen wir? Und dafür wäre es ganz geschickt, sich mal an dem zu orientieren, was möchte bitte die Bevölkerung, weil als Regierung bzw. Bundestag ist man ja verpflichtet, eigentlich des Volkes Vertreter zu sein. Und dafür müsste ich den Willen des Volkes mal nicht negieren, sondern gucken, was ist gewollt. Und wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen das privilegiert haben, dann ja, ansonsten nein. Das heißt also, man sollte letztendlich mal das Ganze in Frage stellen. Und Der Gameverband, klar, aus eigenem Interesse, hat natürlich ein Studio, dass jeder Zweite sagt, E-Sport, Gaming entspannt und das trägt dazu bei und ist ein Stück weit auch Kultur. Und wenn man das so sieht, sollte man es fördern. Wenn man das nicht so sieht, dann sollte man es nicht fördern. Aber was man nicht machen sollte, ist einfach schlichtweg nichts tun. Man hat letztendlich tatsächlich in der Beschäftigungsverordnung, hat man bereits Regelungen getroffen. Im Rennwetten-Lotteriegesetz ist auch schon was zum E-Sport drin. Da gibt es zweimal irgendwelche Kleinigkeiten, die aber nicht wirklich weiterhelfen. Das heißt, dazu sollte man sich positionieren. Und vor allen Dingen sollte man, und das denke ich mal, ist unstreitig geworden, einfach anerkennen, dass der E-Sport ein Stück weit ein Kulturgut geworden ist. Denn es ist eine Unterhaltungsform geworden. Neben Fernsehen, Schauspiel und Ähnlichem, so wird mittlerweile, wenn sich die Statistiken dazu ansehen, von so vielen Menschen E-Sport einfach konsumiert als passiver Zuschauer und auch von vielen natürlich als aktiver Spieler, was wir sagen können, es ist eine eigene Unterhaltungsindustrie geworden, die einen Kulturkreis darstellt mittlerweile. Deshalb die Anerkennung, Auszeichen, dass es existent ist, das Voranschreiten von Regelungen, die letztendlich notwendig sind, wobei der Gesetzgeber meines Erachtens sich da noch zurückhalten darf, weil wir Juristen sind relativ gut darin, Probleme zu lösen, denn wir haben bereits ein funktionierendes System. Das Zivilrecht funktioniert bereits, BGB, wissen Sie, ist 1900 in Kraft getreten und immer wieder reformiert worden, mit seinen Generalklauseln und Bordmitteln, die wir haben, ziemlich gut. Das Immaterialgüterrecht auch. Das heißt, die Politik sollte dann nur eben die lenkenden Entscheidungen treffen, was eben ja Förderung und Gemeinnützigkeit betrifft und vielleicht eine oder andere Klarstellung vornehmen. Aber ansonsten muss der Gesetzgeber gar nicht so viel tun, sondern entscheidend ist wie immer, dass wir Juristen, die die Gesetze auslegen und anwenden, dass wir das ordnungsgemäß und richtig machen und uns egal von welcher Seite, und das betone ich nochmal, die Forschungsstelle, die wir haben, ist nicht für und nicht gegen den E-Sport. Sie untersucht ihn. Und deshalb ist es auch nicht wichtig, ob wir gegen den E-Sport sind wie der DOSB oder für den E-Sport sind wie der ESBD. Darauf kommt es nicht an. Die Regierung und auch die Juristen müssen gucken, was ist für die Menschen das Richtige, wie werden die Gesetze ordnungsgemäß angewendet. Das würde ich mir wünschen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie in den Podcast gekommen sind. Wir haben doch gut Themen besprochen. Natürlich nicht alle, aber dafür kann man natürlich Eigenstudium betreiben auf der Webseite der E-Sport-Forschungsstelle oder dem YouTube-Kanal oder die Publikationen, die da ja alle verlinkt sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit Ihnen. Bleiben Sie gesund.